Bielefeld. Das sind 340.000 Köpfe. Das ist Großstadt im Kleinen. Das sind Familienunternehmen mit Welt. Das ist urbane Kunst und Kultur. Bielefeld ist einfach mehr. Christina Scheuer spricht mit euch über die Themen, die unsere Stadt bewegen. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat. Heute mit
Nadja Lofki.
Mein Bielefeld-Geräusch.
Die Stille, wenn im Zuschauerraum die Lichter ausgehen und dieser Moment, bevor es auf der Bühne anfängt. Und da gibt es im Zuschauerraum so eine ganz spezielle Art von gespannter Stille. Und das ist, glaube ich, mein Bielefeld-Geräusch.
Mein Bielefeld-Platz.
Der Bürgerpark. Da bin ich mit meiner Familie sehr regelmäßig, weil wir da in der Nähe wohnen. Und dann freue ich mich immer, weil ich den Park an sich wahnsinnig gerne mag. Also für meine Jungs ist dieser Wasserspielplatz perfekt. Es gibt eine coole Eisdiele und ich gucke immer auf die Oetkerhalle dann und freue mich. Also insofern ist das ist mein Bielefeldplatz.
Mein Bielefeld-Gefühl.
Ein Gefühl von zu Hause. Ich erinnere mich sehr gut, als ich hier meine zweite Produktion gemacht habe, dass ich durch den Bielefelder Westen lief und plötzlich dachte, was ist das denn für ein Gefühl? Ich fühle mich irgendwie zu Hause hier.
Nadja, ein ganz herzliches Willkommen zu deiner Folge des Bielefelder Podcasts. Schön, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein darf.
Wobei, ich bin ja eigentlich zu Gast heute bei dir. Ich bin im Bielefelder Theater. Nadja, du bist künstlerische Leiterin des Bielefelder Theaters, Co-Intendantin, ab nächstem Jahr alleinige Intendantin. Und wenn man mal so guckt, was du schon alles gemacht hast als Regisseurin in deiner ganzen Laufbahn, dann war das echt viel. Denkst du manchmal, boah, krass, ich bin erst 41, ich habe so viel gemacht, ich habe zwei Kinder. Wie konnte das passieren?
Also ich denke es eher selten. Es wird dann öfter mal an mich rangetragen, die Frage. Und ich kann sie auch nicht so richtig beantworten. Es passierte halt so. Welche Kinderbuchfigur sagt denn immer, es kommt denn nur so? Ich weiß es nicht mehr, irgendein Astrid Lindgren-Charakter sagt, es kommt nur so. Also hat sich das irgendwie so entwickelt. Es war nicht geplant in dieser Richtung. Ich habe auch lange immer wieder mit dem Regieberuf so meine Momente des Haderns gehabt und gedacht, vielleicht doch was anderes, vielleicht doch Tiermedizin. Mhm. Also im Studium habe ich dann immer mal zwischendrin gedacht und dann irgendwann war die Tiermedizin so ein bisschen raus. Dann dachte ich, oder vielleicht doch nochmal Psychologie studieren. Also ich glaube, es ist nach wie vor so, es gibt so viele interessante Dinge, die man tun kann.
Mhm.
Und ich glaube, ich versuche einfach möglichst viele davon mitzunehmen.
Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie das alles angefangen hat. Mhm. Geboren bist du ja in Rheinland-Pfalz, in Landstuhl, gerade mal 8000 EinwohnerInnen. Hast den Kaiserslautern-Abi gemacht,
genau,
ne?
Genau.
Und dann wurde es zu eng und dann Berlin oder wie stelle ich es mir vor?
Nee, es war tatsächlich so, also an Landstuhl habe ich gar keine Erinnerung, weil wir da weggezogen sind. Da war ich glaube ich eins oder so und sind wir nach Kaiserslautern gezogen und da bin ich aufgewachsen. Und mein Stiefvater war Trompeter am Pfalztheater dort.
Ach, guck.
Genau, und war auch mein Trompetenlehrer. Darüber haben sich meine Eltern kennengelernt. Und dadurch war es dann so, dass so ein Zugang zum Theater quasi gegeben war. Und dann wollte ich irgendwann gerne ein Praktikum da machen. Es kam eigentlich eher daher, weil ich regelmäßig Praktika beim Tierarzt gemacht habe. Und dann meine Mutter, die Biologin war, sagte, ja, ich finde das ja ganz schön, wenn du dir schon so sicher bist. Aber jetzt bist du erst irgendwie 15 und mach doch mal nochmal ein Praktikum irgendwo anders. Und überleg doch mal, was könnte das denn sein? Und dann habe ich gedacht, ich lese gerne, ich mag bildende Kunst, ich mag Theater. Das hat mich immer sehr angesprochen. Und gesagt, ich würde gerne im Schauspiel, im Praktikum machen. Und dann war es aber so, dass mein Stiefvater ja Orchestermusiker war und jetzt zur Schauspielsparte nicht so einen engen Kontakt hatte. Und dann hat er aber irgendwann bei irgendeiner Bühnenprobe die Musiktheaterdramaturgin angequatscht und hat gesagt, hier so, meine Stieftochter will ein Praktikum machen. Dann sagte die, ja, soll sie mal vorbeikommen. Mhm. Und da fing das eigentlich an. Und dann hat auch die Oper angefangen, mich so zu faszinieren, weil ich dann, nachdem ich dann irgendwie so ins Programmhefte schreiben angebunden wurde und solche Dinge. Und dann kam irgendwann der Moment, wo sie sagte, du, ich hab jetzt irgendwie heute, habe ich einen Termin oder so, ich setz dich auf die Probe. Und dann saß ich auf der Probe. Ich weiß gar nicht mehr, was für ein Stück das war. Eine wahnsinnig doofe Operette. Und dann fing die Musik an und dann merkte ich so, dass mein Unterbewusstsein einfach einen Parallelfilm produziert hat. Der war dann noch total ungefiltert und unkommentiert, aber also die Musik evozierte Bilder und das lief so parallel ab und ich dachte, man könnte auch so oder so und dann war das überhaupt noch nicht so ein Riesenthema mit Regie. Dann habe ich aber angefangen, dann auch vermehrt in Opern zu gehen. Und das sind ja teilweise dann so musikalische Kraftpakete, ne? So irgendwelche Puccini. Und tatsächlich war dann der Klickpunkt, glaube ich, in der Verdi-Oper in Rigoletto. Das war irgendwie so, dass ich da drin saß und dachte, wow, krass, weil mich die Musik einfach so angesprungen hat. Und dann habe ich mir die CD gewünscht zu Weihnachten und war ganz enttäuscht, weil die nicht unterm Weihnachtsbaum lag. Und dann so sagte mein Stiefvater irgendwann so, also okay, dann habe ich gesagt, ja, ich habe so ein bisschen gedacht, die habe ich vergessen. Dann hat er die noch im Schrank irgendwo liegen gehabt. Und dann habe ich das rauf und runter gehört. Und dann fing das eben an, dass ich so einfach mir so Bühnenbildideen und szenische Ideen dazu, die so ausgedacht habe.
Kannst du mir das nochmal erklären, was da für Bilder entstehen? Weil ich finde das gerade ganz abgespaced.
Also es hat oft was zu tun mit Strukturen im Raum. Also dass ich dann irgendwie das Gefühl hatte, da ist eine riesige Wand und die kippt dann langsam. Oder dann hatte ich mal so was, wo ich dachte, ja, das ist dann der Bühnenboden muss wie so ein Schachbrett sein und ein Teil steht da und hat, also solche Bildideen tatsächlich.
Und ploppt das dann auf? Also ploppte es
damals
in diesen...
ploppte es total ungefragt auf und dann war es so sehr spielerisch, machte auch Spaß, darüber nachzudenken. Und im Studium und jetzt auch in der Arbeit, also es gab dann so eine Phase, wo ich gemerkt habe, so, oh, dann habe ich alles hinterfragt sofort und dann macht man es kaputt. Und jetzt habe ich eigentlich eine ganz gute Technik für mich gefunden. Also ich versuche tatsächlich, wenn ich neu an einen Stoff rangehe, dass ich ganz viel sammel. Also ich lese, ich höre die Musik, ich lese den Text, also da, beschäftige mich damit, lese drumrum so ein bisschen und versuche möglichst wenig dabei aktiv zu denken, sondern es so durchziehen zu lassen. Und dann tauchen Bilder teilweise auf oder auch Szenen und ich versuche die eben nicht zu bewerten, sondern einfach mal unkommentiert in eine Schublade zu packen und in so eine Kopfschublade quasi. Und dann arbeite ich das Stück durch mit meinem Team, ne? Dann kommt die Entscheidung, in welchem Rahmen spielt man, was für eine Zeit, was für ein Kontext, wie soll die Bühne aussehen, wie sollen die Kostüme aussehen, was für eine Perspektive wählt man. Und dann vernetzt sich das immer wieder, also wenn so dieser Rahmen steht, kommen diese ersten Assoziationen, Ideen und so weiter, die kommen dann oft zurück oder die werden dann da so eingespeist, verändern sich dann manchmal auch nochmal. Und das ist ganz schön, weil ich grundsätzlich eben das Gefühl habe, dass mich Theater immer dann interessiert. Also es gibt auch großartige, ganz realistisch gearbeitete Geschichten, aber und Abende. Aber ich merke, dass ich so das, was quasi zwischen Realität und Traum, kann ich vielleicht sagen, so existiert, das, was an Seelenräumen sich öffnen kann. Das, was auch so an surrealen Bildwelten, also ich liebe zum Beispiel auch Träume. Ich träume wahnsinnig gerne und kann mir auch oft, also jetzt im Moment, ich habe immer das Gefühl, wenn ich nicht so viel Zeit habe, also wenn ich sehr unter Stress bin, dann schalten sich meine Träume ab oder ich erinnere mich nicht mehr. Angeblich träumt man ja immer, aber ich erinnere mich dann nicht mehr. Und ich merke dann immer zum Beispiel, wenn ich dann im Urlaub bin, in der Sommerpause diese 6 Wochen, dass ich dann so nach 1-2 Wochen fange ich an, wahnsinnig intensiv zu träumen. Mhm. Auch so intensiv, dass ich manchmal morgens völlig platt bin, weil ich das Gefühl habe, so, oh, es ist irgendwie...
Ja, kenne ich.
Und da passieren aber so absurde Situationen, die, wo ich immer denke, wo kommt das her? Ja. Was sind das für Konstellationen, für Bilder? Kann man sich so gar nicht ausdenken.
Hast du das mal... erforscht?
Ich habe so ein bisschen mich mit Traumforschung beschäftigt, fand das dann aber für mich nicht so wahnsinnig interessant, weil ich das Gefühl hatte, ja, ich kann das jetzt alles deuten, dann weiß ich, wo es herkommt, aber das nimmt mir dann auch ein bisschen so den Zauber und letzten Endes ist es ja dann auch Theorie, stimmt das dann so oder nicht? Ja, ne? Also Interpretation. Manchmal, ja, ist es so ein Spiel, das Spaß macht, aber auch da mich fasziniert dann immer mehr, wo kommen, also dann auch zum Beispiel, wenn es ein düsterer Stoff ist, wie kommt man in so albtraumhafte Bilder? Was ist so connected mit so Urängsten auch? Und genau, und da ist natürlich die Theaterbühne ein toller Ort, um solche Welten auch zu erforschen und auszuloten und solche Seelenräume letzten Endes auszuloten.
Ja, und du hast einen Platz ja auch, um genau diese Räume halt einfach auch anderen Menschen zu zeigen. Nochmal zu diesen Träumen. Ich träume irrsinnig bekloppten Kram, wo ich morgens aufwache, das meinem Partner erzähle. Also ich kann das auch genau benennen, ne? Letztens hatten wir einen Hund namens Grant, der jetzt bei uns eingezogen ist. Und ich dann aufgewacht bin und gesagt habe, warst du mit Grant draußen? Und er so, witzig. Was ist passiert heute Nacht bei dir? Also es ist ja irgendwie eine Kreativität.
Total. Ne? Und ich glaube, das auch, also wenn man so ganz realistisch träumt, ich hatte das als Kind tatsächlich so, dass ich manchmal morgens, wie du sagst, aufgewacht bin und ich konnte nicht unterscheiden, hat das stattgefunden oder nicht.
Wir machen eine kleine Pause und stellen euch unseren heutigen Werbepartner vor. Und zwar ist das der Wind- und Solarparkentwickler UKA. Seit 25 Jahren denkt UKA die Zukunft enkelgerecht und du kannst ein Teil davon sein. Egal, ob als Ingenieur, Betriebswirt, Geograf oder Jurist, bei UKA haben ganz viele Berufsfelder eine Zukunft und leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Wenn du dich bewerben möchtest, alle Infos findest du auf uka-gruppe.de. Vielen Dank für die Unterstützung und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Und da war meine Mutter ganz toll, weil es Situationen gab, wo ich ihr dann Situationen beschrieben habe. Also zum Beispiel habe ich meine Taufe ganz detailreich bei einem Familientreffen beschrieben und meine Großeltern waren total beleidigt. Dann zu meiner Mutter gesagt, du hast das Kind taufen lassen, ohne uns was zu sagen. Und sie sagte so, nee. Und dann hat mein Großvater, weiß ich noch, ja, das, man soll nicht lügen. Und dann war ich so ganz, und meine Mutter war da toll, die hat das irgendwie gleich so einordnen können. Die hat mich dann beiseite genommen und hat gesagt, guck mal, es ist so ein Schatz, dass du so viele Geschichten offensichtlich in deinem Kopf hast. Ja. Aber kann das sein, dass kann das sein, dass du davon geträumt hast? Und dann hat man da so, und fasziniert mich das auch immer sehr, was für einen Realitäts- und Wahrhaftigkeitscharakter Träume haben
können. Ja, total. Ja. Mhm. Warst du überhaupt so ein fantasievolles Kind? Mhm.
Total.
Wie stelle ich mir die kleine Nadja vor?
Ich war sehr an Geschichten interessiert. In einem Übermaß. Also ich habe ununterbrochen Hörspiele, Bücher, alles inhaliert, was irgendwie ging. Und ich war, glaube ich, auch jemand, der einfach, also wenn gespielt wurde, die war, wenn ich jetzt sage, die angesagt hat, klingt das so die Bulli.
Die Chefin. Du warst
nee, also witzigerweise meine Kindergärtnerin hat das meiner Mutter mal ganz süß gegenüber gespiegelt, weil die so sagte, oh ja, ich krieg das so mit. Das Nadja dann immer sagt, ja, wir machen jetzt das und wir machen jetzt das. Und ich habe so Angst, dass sie die anderen Kinder terrorisiert. Und dann sagte die Kindergärtnerin, nee, es gibt einfach Kinder, die haben sozusagen einen Impuls, Spiele zu entwerfen oder zu sagen, lasst uns das oder das machen und andere mitzureißen. Und ich glaube, das war damals so und das ist in einer gewissen Weise so geblieben.
Bist du eine Mitreißerin?
Ich hoffe. Das ist natürlich jetzt sehr positiv formuliert, aber ich habe eigentlich das Gefühl, dass ich das in den Produktionen doch immer wieder herstellen lässt. Weil ich muss tatsächlich sagen, es gab ja auch, gerade als ich studiert habe, gab es auch noch so sehr stark dieses Bild des Regisseurs oder der Regisseurin, die über Druck und Ansage und Angst und also ich weiß auch, dass ich dann von älteren Kollegen öfter mal so, ja, jetzt musst du mal den Chor anschreien, jetzt zeig mal, dass du Autorität ausüben kannst. Und es war mir sehr zuwider und ist es heute noch. Also es kann passieren, dass ich mal so sauer werde, dass ich auch mal rumbrülle, aber es ist sehr, sehr selten. Und ich finde einfach, dass es viel schöner ist, Menschen mitzunehmen, Menschen zu inspirieren, auch ein Stück weit zu verführen für eine Idee oder zu einer Idee. Wie sagt man das denn grammatikalisch, zu einer Idee zu verführen? Du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst. Ja.
Genau, und das ist, gemeinsam in eine Energie kommen und gemeinsam zu einem Thema quasi auszuprobieren, sich auszutauschen. Also Theater hat ja so viel mit Austausch zu tun. Vielleicht bin ich eine Austauscherin, könnte man sagen. Ich tausche mich sehr gerne aus.
Und es klingt sehr sorgsam. Also es klingt so, als wärst du schon darauf bedacht, sorgsam zu sein mit den Menschen um dich rum.
Das ist mir wichtig, ja, weil das letzten Endes ja, glaube ich, dass ich grundsätzlich versuche, ich mit Menschen so umzugehen, wie ich auch selber behandelt werden möchte. Mhm. Ich möchte auch nicht angeschrien werden zum Beispiel oder von oben herab behandelt werden. Zum anderen habe ich das Gefühl, eine Energie, die aus einer Freude raus entsteht und aus einem Vertrauen heraus, ist immer stärker als eine, die aus Angst heraus entsteht.
Mhm, also ich Logo, klar.
Also so in Produktionen als Assistentin auch ganz oft erlebt, wo ich dann dachte, okay, der Regisseur oder die Regisseurin ist weg und es bleibt zurück so eine aufatmende Truppe, die dann aber auch auf das Produkt, sage ich jetzt mal, oder auf das Ergebnis, ja, dann okay, jetzt ist die Person weg und dann mache ich halt, was ich will oder es interessiert mich jetzt nicht mehr so, was der gesagt hat oder was die gesagt hat. Und wenn man halt schafft, einen gemeinsamen Prozess zu finden, wo alle für eine Sache brennen und da muss man manchmal auch viel Überzeugungsarbeit leisten, aber wenn man das mit einer Liebe tut und in einer guten Atmosphäre, dann ist es oft so, dass die Produktionen weiter wachsen auf eine ganz tolle Art und Weise und ich gucke mir dann, also ich schaffe das oft nicht nochmal hinzufahren, aber wenn ich es schaffe, ist es meistens so, dass ich denke, wow, das hat sich ja nochmal in eine tolle Richtung auch weiterentwickelt und im Sinne der Grundkonzeption.
Woher kommt denn eigentlich dieses Bild des wütenden Regisseurs, der schreienden Regisseurin? Mhm. Also ich bin nicht so drin in der Theaterwelt, aber das ist was man ja durchaus wahrnimmt. Ja. Dieses, ne, da eskaliert jemand und hat ganz viel Drama. Mhm. Also ist das eine Schublade? Ist das sowas wie ein Stereotyp, den man irgendwie sich aneignet, wenn man in das Regiefach geht? Oder?
Ja, ich glaube, also heutzutage ist es, glaube ich, hat es abgedankt, Gott sei Dank. Aber als ich studiert habe, war das schon noch so, dass da so diese großen Berserker, wo dann irgendwie auch, ja, so Horrorgeschichten kursierten und Ausraster und cholerisch und Dinge wurden geworfen. Und also das hat was, glaube ich, mit diesem komischen Geniekult auch zu tun.
Das meine ich. Also ist das sowas wie so ein Ausdruck von meiner Genialität und also so ein bisschen, wie heißt
Genialität
er denn?
Genialität und Autorität.
Also ja.
Auch von älteren Kollegen durchaus solche Tipps mitbekommen, wie, ja, und dann greifst du dir einen raus und den machst du vor der kompletten Mannschaft fertig und danach hast du Ruhe. Ne?
Also das hast du als Tipp bekommen?
Also das ist schon so, dass es gab auch andere damals, aber es ist schon so, dass, glaube ich, noch vor ein paar Jahrzehnten, kann man ja inzwischen schon sagen, und das hat sich sehr, sehr stark verändert, muss man sagen. Also und gerade zum Beispiel bei uns im Haus, und das war auch das, was mich, jetzt schwenke ich rüber, aber was mich von Anfang an hier sehr fasziniert hat, als ich hier angefangen habe zu arbeiten, dachte ich so, ah, so geht das auch, weil man einfach merkt, es war eine sehr gute Atmosphäre im Haus. Und auch der Intendant, also Michael Heicks, war eben nicht jemand, der dann auf die erste Hauptprobe kam und dann da anfing so rumzuschreien. Das kannte ich schon durchaus in einer Regelmäßigkeit, muss ich auch sagen. Und ich weiß nicht, ich denke immer, was bringt einem das? Also es hat natürlich auch mit Druck zu tun. Also man hat sehr viel Druck als Regisseur, weil man ist verantwortlich für so ein großes Ding. Man hat viele Menschen, die mit einem daran arbeiten und am Ende hält man in einer gewissen Weise so ein bisschen den Kopf dafür hin. Also ich habe immer, wenn dann was nicht so doll wird, denke ich so, oh, ich habe es verkackt. Man verkackt ja auch in einer gewissen Weise gemeinsam, kann man dann sagen.
Klar.
Aber natürlich gibt es einen, der so ein bisschen den Kopf bildet und der da vorne steht. Und ich glaube, dieser Stress, es ist sehr leicht, den weiterzugeben, indem man ausrastet, indem man schreit, indem man das auf andere auch abwälzt. Und das ist was, also ich habe einfach für mich gemerkt, dass ich das nicht möchte, weil ich möchte gerne abends nach Hause gehen und in den Spiegel gucken und denken, ich habe die Menschen, die da mit mir arbeiten, hoffentlich so behandelt, wie ich auch behandelt werden möchte.
Ja, ja, ich find's auch irgendwie schräg, gerade in so einem kreativen Beruf, wo du ja auch für ein Wohlbefinden irgendwie sorgen musst. Vielleicht nicht immer, ne? Also eine Reibung erzeugt ja wahrscheinlich auch eine spannende Energie.
Total. Also Konflikt ist auch wichtig. Das ist auch, ich find's auch total wichtig. Ich weiß, irgendwann sagte eine Sängerin zu mir, oh, das ist aber so schwer. Und dann habe ich gesagt, ja, aber es hat ja niemand gesagt, dass es leicht wird. Also Kuschelkurs ist nicht richtig, glaube ich. Also braucht man auch mal eine Probe, dass man sagt, so, jetzt ist mal irgendwie Kuschelkurs angesagt. Aber ich glaube, man braucht Reibung, man braucht Konflikt. Man muss auch sagen, bitte geh da jetzt weiter. Geh bitte über deine, über auch eine gewisse Grenze von Wohlbefinden hinweg. Weil wir verhandeln ja nun auch Themen auf der Theaterbühne. Da geht's ja nicht immer nur um positive, also der positiv gezeichnete Ponyhof, sage ich mal. Ne? Sondern da werden die großen Themen und auch schreckliche Themen verhandelt. Und trotzdem glaube ich, man muss gucken, wo sind die Grenzen. Und es ist für mich auch die Aufgabe eines Regisseurs, einer Regisseurin, das Vertrauen der Mitarbeitenden zu gewinnen, damit man dann auch gemeinsam irgendwo hingehen kann. Mhm. Und ich habe auch schon erlebt, und das ist dann besonders schön, finde ich, wenn dann eine Darstellerin oder ein Darsteller sagt, oh, hätte ich gar nicht gedacht. Ich habe das eigentlich am Anfang anders gesehen, aber das hat mich irgendwie überzeugt und ich vertraue dir da auch dahin zu gehen jetzt, also da reinzugehen. Und ja, klappt nicht immer, aber wenn es klappt, ist es sehr, sehr schön.
Hast du Konflikte austragen gelernt oder musstest du dir das selbst beibringen?
Ja, ich habe es gelernt, aber ein Stück weit, also ja, von mir selber. Oder also ich bin tendenziell als Mensch, würde ich sagen, eher konfliktscheu und sehr harmoniebedürftig auch, also in meiner Grundanlage. Und ich habe aber tatsächlich durch die Jahre gelernt, dass es nicht gut ist, wenn man den Konflikten aus dem Weg geht und dass, wenn der Ton stimmt, dass man auch Dinge ansprechen kann. Also ich habe das Gefühl, oft ist es ja so, dass man was ganz lange deckelt und dann explodiert es. Mhm. Und dann fängt man auch an, sich im Ton zu vergreifen und so weiter und so fort. Und ich versuche eigentlich immer so den Zeitpunkt zu erwischen, wo ich denke, okay, und jetzt ist es, glaube ich, sinnvoll, da einmal ins Gespräch zu gehen und zu sagen, wir haben hier gerade ein Problem und lass uns da mal irgendwie gucken, wie wir da rauskommen, weil für mich fühlt sich das nicht gut an. Und das ist aber, finde ich, sehr schwer, weil ich natürlich, das macht ja nicht so viel Spaß, solche Gespräche zu führen. Und da versuche ich nach wie vor, mich einfach selber auch hinzuerziehen. Und es gibt aber auch diese Momente, wo ich dann, also wo man mich so wütend macht, dass ich richtig ausraste.
Ach was.
Und das hat dann immer so sehr faszinierende, also das erwartet dann keiner. Und wenn es dann mal stattfindet, alle Jubeljahre, muss man wirklich sagen, dann sind die Menschen um mich herum immer relativ erstaunt, dass das stattfindet.
Ja, wie bist du dann?
Ich kann wahnsinnig laut schreien, tatsächlich.
Ja?
Ja. Okay. Also ich werde dann einfach sehr, sehr emotional und fange an zu brüllen. Also.
Und wirst du dann ungerecht und auch gemein oder nur laut oder?
Ich glaube, fies werde ich nicht tatsächlich. Da habe ich immer Angst vor, weil das finde ich immer nicht schön, wenn Leute dann so fies werden und so. Nee, ich glaube, ich werde laut und direkt. Aber es ist natürlich, du fragst mich jetzt, ne? Vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, doch, du wirst auch fies. Weiß ich nicht. Doch, ich kann auch fies werden.
Ja.
Ich habe tatsächlich auch mal meinem älteren Sohn gegenüber, wo ich hinterher dachte, oh, das war einfach fies, jetzt so einen Satz zu sagen. Das ist einfach irgendwie, da habe ich mich dann hinterher auch sehr entschuldigt und gesagt, das war so blöd, dass ich das jetzt gesagt habe. Aber da war ich müde und überfordert und dann kam irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber ich weiß, dass ich mich hinterher richtig gehend geschämt habe dafür und dachte, oh, das war einfach fies.
Mhm.
Aber ja.
Und ist es dann, wenn du merkst, das kommt jetzt, ich werde richtig sauer, du wirst so grün von innen.
Gehe ich gerne raus.
So wie der Hulk irgendwie und dann kommt es aus dir raus. Stehst du dann neben dir und beobachtest das oder bist du voll drin?
Das ist eine gute Frage, da muss ich kurz mal drüber nachdenken. Ich glaube, ich bin dann voll drin. Ja. Meistens entschuldige ich mich dann danach. Relativ zügig. Wobei manchmal ist es ja auch so, dass man dann denkt, nee, es war aber jetzt auch gerechtfertigt. Also ich weiß, es ging mal um so eine Sicherheitssituation, wo ich einfach wiederholt gesagt habe, Leute, bitte passt auf an der Stelle, weil das für XY. Oder zum Beispiel, es gibt so Situationen, da kann ich wirklich stinkig werden. Wenn, sagen wir mal so auf einer Szene, ne, großes Ensemble oder Chor oder so, ein Teil muss warten hinter einer Wand auf einen Auftritt und vorne spielt jemand eine komplizierte Szene, singt eine komplizierte Arie, wie auch immer, und hinten wird gequatscht. Und dann sage ich, bitte Leute, versucht mal, ne, also aus Respekt jetzt auch vor dem Kollegen oder vor der Kollegin. Und wenn ich das dreimal gesagt habe, dann werde ich irgendwann wahnsinnig wütend, weil ich das so respektlos einfach finde der Person gegenüber. Und dann werde ich sehr scharf, manchmal auch dann laut. Mhm. Oder ich habe auch schon mal Gegenstände geworfen. Aber ich werfe leider sehr schlecht. Und wenn man dann nicht trifft, dann ist es peinlich. Dann löst sich das gleich so.
Bundesjugendspiele, ja, 1986. Genau.
Ja. Ich habe dann auch mal jemanden Falschen getroffen, den es eigentlich nicht treffen sollte.
Nein.
Und dann guckte die mich ganz entsetzt an. Ich war so, nein, ich wollte über die Wand drüber werfen, damit jetzt da mal Ruhe ist.
Und jetzt bin ich noch mehr sauer.
Genau, ja. Insofern.
Wir machen eine kleine Pause und stellen euch unseren heutigen Werbepartner vor. Und zwar ist es das Evangelische Klinikum Bethel und Krankenhaus Mara. In ihrem eigenen Podcast 24/7 trifft Moderator Philipp Katzmann super interessante Menschen aus den Kliniken und dem Krankenhausmanagement. Sie alle berichten aus ihrem Alltag und erklären, warum man sein Herz an die Niere verlieren kann, wie es sich anfühlt, am Hirn zu operieren oder wie die Pflege der Zukunft aussieht. 24/7. Ab sofort zu hören auf allen Podcast-Plattformen oder auf evkb.de. Vielen Dank für die Unterstützung und jetzt geht es weiter mit der Folge. Aber ist das nicht spannend zu sehen, du bist jetzt 41, ich bin 46, aber dass man sich einfach auch gut kennt in diesem Alter. Also ich werde zum Beispiel, wenn ich sauer bin, werde ich ganz leise und arrogant.
Oh, okay, interessant.
Ist ganz ekelhaft.
Ja.
Und dann stehe ich neben mir und beobachte mich und denke, bist du eklig? Aber ich kann dann nicht anders.
Aber siehst du, das habe ich manchmal tatsächlich auch, dieses Danebenstehen, aber in Bezug auf meine Kids. Also, dass ich dann daneben stehe und denke so, und diesen Satz solltest du nicht sagen, weil das ist einfach richtig schlechte Pädagogik. Und dann ist er auch schon raus. Und dann sehe ich die Reaktion von dem Kind und denke so, gleichzeitig denke ich so, so, siehst du, toll gemacht. Und dann kommt schon der Nächste. Und ich denke, den kannst du doch jetzt nicht auch noch raushauen. Doch, jetzt ist auch egal.
Ja.
Wumm und so. Also, das ist dann tatsächlich, kenne ich auch.
Ja, aber man kennt sich, ne? Also, man kann sich einfach, finde ich, irgendwann gut einordnen.
Ja, und das ist irgendwie auch, also, das finde ich ja das Schöne auch am Älterwerden und ehrlich gesagt auch das Schöne am Theater machen, weil man so maximal gefordert ist, sich auseinanderzusetzen mit sich, mit Themen, die ja immer aus dem eigenen Blickwinkel reflektiert werden. Und dadurch ist man immer in einem gewissen Maß in der Beschäftigung mit sich selber und in der Beschäftigung mit anderen.
Mhm.
Und dann denke ich immer, oh, ich würde so gerne, wenn ich irgendwann gehen muss, würde ich gerne irgendwie so das Gefühl haben, ich habe mich und auch die Welt um mich rum maximal gut kennengelernt. Und auch vielleicht was über mich verstanden, über die Welt verstanden. Und das wäre irgendwie so ein Anreiz. Und da,
Ja, und man hört ja auch dich auf. Ne?
Das
also,
stimmt, ja.
Das wäre ja ganz fatal.
Ganz,
ganz schlimm.
Ja.
Wie ist es bei dir? Du bist jetzt in dieser doch exponierten Position. So, du bist Intendantin. Das ist ja schon irgendwie ein cooles Ding. Hast du manchmal Sorge, dass die Leute aufhören, dich so wahrhaftig zu spiegeln, weil sie ein bisschen Muffen haben, weil du jetzt die Grande Dame bist?
Total, ja. Und weil man natürlich, also ich glaube, das ist immer, wenn man in so einer Leitungsposition ist. Also wir haben das große Glück bei uns am Haus, dass wir, also dass seit Jahren, dass Michael einfach hier ein Klima aufgebaut hat, das mit flachen Hierarchien zu tun hat, dass man immer sehr stark, also ich war ja hier vorher auch in anderen Positionen, also ich habe ja eher als Regisseurin angefangen, dann hat Michi mich gefragt, willst du Hausregisseurin werden, dann hörte die damalige Operndirektorin auf, dann hat er gesagt, dann übernimm doch die künstlerische Leitung vom Musiktheater und danach kam dann quasi der Schritt in die Intendanz, also das heißt, ich habe eigentlich diese hausinterne Leitungstreppe sozusagen gemacht und ja klar, man merkt natürlich, dass wenn man über Informationen verfügt, die andere nicht haben oder so, oder über auch Entscheidungen treffen darf oder auch muss, ne, dass das natürlich das Verhalten der anderen in einem gewissen Maß beeinflusst. Und trotzdem hat Michi es geschafft, hier eben was aufzubauen, was über ganz stark über ein gemeinsames Arbeiten, über gemeinsame Entscheidungen. Zum Beispiel hat Michi diesen wunderbaren Satz geprägt, dass er immer sagt, wir entscheiden, also damals hat er immer gesagt, wir entscheiden nichts alleine. Und das ist tatsächlich auch so. Also es sind immer Teamentscheidungen eigentlich, die getroffen werden. Man ist immer in der Absprache mit jemandem. Also dass jetzt hier so die Intendanz sagt, so wird's jetzt gemacht und fertig, das findet nicht statt. Natürlich muss man an manchen Punkten sagen, okay, basierend auf den Gesprächen, die wir jetzt geführt haben, schlage ich vor, dass wir jetzt diese und diese Entscheidung treffen. Mhm. So. Aber es ist immer was, was in einem Prozess mit den anderen entsteht. Und das finde ich halt auch super wichtig.
Ja, total.
Und dadurch ist das nicht so sehr, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich hier im Haus jetzt irgendwie wahrgenommen werde als eher dann vielleicht bei Leuten, die dazukommen, also die neu ins Haus kommen, dass dann so ein bisschen so abgesteckt wird, die vielleicht auch aus anderen Kontexten kommen, wo das nochmal anders gelebt wird. Aber die Angst ist natürlich, oder die Sorge ist immer so ein bisschen da, dass man denkt, ist das jetzt eine ehrliche Reaktion oder
seid
ist das
ihr
jetzt
noch so real mit mir? Ja, ne? Genau. Das wäre so mein Gedanke, glaube ich.
Ja. Wenn ich auch ein Grund, warum ich den Job nie machen wollte.
Und dann kam es doch anders. Es kommt so
und manchmal ist es ja so, also ich denke, mittlerweile denke ich ja immer, mein Gott, man kann so viele Pläne im Leben machen und am Ende kommt es doch anders. Und die besten Dinge, die in meinem Leben passiert sind, waren eigentlich Dinge, die ich nicht geplant habe. Ich habe auch aufgehört zu, also natürlich gerade in so einem Job, du musst mit einer Familie, du bist ständig am Planen. Ne?
Ja.
Ich mache ununterbrochen Pläne. Wann kommt welcher Babysitter? Wann können wir das Auto zum Wechseln der Reifen bringen? Etc. etc. Aber so große Lebenspläne, das da würde ich tatsächlich sagen, das mache ich nicht und möchte ich auch nicht mehr machen.
Wann hast du denn aufgehört damit?
Das ist eine gute Frage. Also witzigerweise im Studium habe ich immer noch so gedacht, na gut, ich mache das jetzt noch ein bisschen und dann mache ich was anderes. Das gilt ja vielleicht auch so als Plan. Und dann habe ich das aber immer wieder überarbeitet und renoviert. Vielleicht auch aus dem Gefühl raus, dass ich keine Langzeitpläne machen wollte mit dieser einen Sache, ne? Also sondern dass ich immer so das Gefühl hatte, ich gucke jetzt mal, das kriege ich jetzt noch hin und dann suche ich mir was anderes, weil das ist dann vielleicht besser für mich. Und dann bin ich immer, ach komm, ja, mache ich noch, ach, die Produktion mache ich jetzt noch und dann gucke ich aber mal, ob ich nicht doch was anderes machen will. Und tatsächlich habe ich also jahrelang mit dem Regieberuf immer wieder gehadert, weil ich einfach mit diesem Druck, den ich mir auch selber gemacht habe, so dieses jetzt Kreativität und das muss jetzt kommen und das muss gut werden und auch der Umgang mit dem Druck, der teilweise von Intendanten dann ausgeübt wurde, also das fiel mir teilweise sehr schwer und da fiel es mir zum Beispiel auch schwer, in einen Konflikt zu gehen und zu sagen, entschuldige, ich möchte jetzt nicht die ganze Endprobe durch angeschrien werden von dir, weil ich mich da nicht konzentrieren kann. Und irgendwann habe ich es geschafft, den Satz zu sagen und tatsächlich hörte der Kollege auf und ich dachte, wow, das funktioniert, cool.
Ja, läuft.
Also genau, und dann war wirklich, ist jetzt kein Schmuh für diesen Podcast, die Bielefelder Butterfly, das war meine erste Inszenierung, die ich hier gemacht habe. Und das war so ein Punkt, weiß ich noch, dass meine Mutter hinterher zu mir sagte, normalerweise sagst du eigentlich immer, das war jetzt die letzte Inszenierung und jetzt nicht. Dann habe ich gesagt, ja, irgendwie, weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, das ist vielleicht doch der Beruf für mich. Ne? Und dann fällt mir jetzt gerade erst auf, dass es eigentlich ganz lustig ist, dass das so mit dieser Stadt auch verbunden war. Und vielleicht hat es wirklich was zu tun mit der Arbeitserfahrung, die ich in diesem Kontext dieses Hauses gemacht habe, die eben angstfrei war. Druck macht man sich ja immer genug. Da muss nicht jemand von außen noch daneben stehen mit hochrotem Kopf und sagen, das muss gut werden. Mhm. Ah, danke für die Info. Okay.
Wusste ich gar nicht.
Ja, Mensch, jetzt wird's bestimmt toll.
Ja, so. Hervorragend.
Genau. Sondern, dass ich so das Gefühl hatte, ach cool, ich kann arbeiten. Der Intendant kommt in die Hauptprobe. Danach sitzen wir draußen, sprechen über das, was er gesehen hat. Aber ruhig, respektvoll. Man ist in so einem Austausch. Und da dachte ich, ah geil, so geht das auch. Schön. Ne? Und das ist tatsächlich, und dann habe ich, also über die nächsten Jahre, ich kann jetzt nicht so den Zeitpunkt festmachen, aber irgendwann habe ich dann gesagt, ja, ich höre jetzt auch auf, so Aussagen zu machen von das mache ich nie oder das mache ich, das will ich nicht oder da. Also ich versuche auch nicht so schnell zu reagieren. Also wenn jetzt jemand mich fragt, kannst du dir das oder das vorstellen? Also als die Frage mit der Intendanz kam, habe ich zum Beispiel wirklich mir auch Zeit genommen zu sagen, muss ich jetzt mal drüber nachdenken? Was mir schwerfällt, weil ich immer so das Gefühl habe, ich muss sofort reagieren, ich muss es sofort wissen. Und das versuche ich auch zu üben, dass ich mir Zeit nehme, einfach Dinge auch in mir drin, dass die sich so ein bisschen abhängen können. Und dass man dann irgendwann das Gefühl hat, so jetzt weiß ich. Jetzt habe ich das Gefühl, jetzt kann ich da was zu sagen. Hm. Das finde ich gar nicht so leicht, auch in unserer Gesellschaft, wo ja doch immer sehr schnell, also es ist so, okay, jetzt, was denkst du? Statement, so. Und das versuche ich mir, also den Raum versuche ich mir so ein bisschen zu geben, auch, dass ich nicht sofort diesen Druck habe, von sofort reagieren zu müssen.
Das klingt ein bisschen, als würdest du dir eigentlich sehr, sehr viel abverlangen und übst ein bisschen, dir nicht mehr ganz so viel abzuverlangen.
Ja, ich glaube, man kann definitiv sagen, dass ich jemand bin, also ich verlange mir viel ab. Das hast du schön formuliert, das kann man wirklich genauso sagen. Und ich bin auch teilweise sehr strikt mit mir. Und ich weiß neulich, sagte mein älterer Sohn, das war wahnsinnig süß, da habe ich so gedacht, och ja, gut erkannt. Und gleichzeitig aber auch so ein bisschen, bin ich ein bisschen erschrocken, weil er irgendwie sagte, da habe ich eben, stand ich vorm Spiegel witzigerweise und habe irgendwie überprüft, weiß ich nicht, wie ich mich da geschminkt habe oder keine Ahnung, auf jeden Fall sagt er so, oh, jetzt guck doch nicht so wahnsinnig streng dein Spiegelbild an. Und da dachte ich, ui, okay.
Mhm.
Aber also so, ich glaube, was für mich ganz wichtig war, zu lernen, dass es okay ist, Dinge in Frage zu stellen und auch Dinge, die man tut oder getan hat oder so in Frage zu stellen, ohne sich selbst permanent in Frage zu stellen. Mhm. Und das ist
ein Riesenunterschied, ja. Ja, total, verstehe ich total.
Genau. Und auch zu sagen, ja, okay, ich kann, es ist unmöglich, alles zu schaffen.
Mhm.
Und ich hatte eine ganz lange Zeit so, wenn ich dann eine Inszenierung gemacht habe, ne, dann konnten 100 Leute mir sagen, ganz toll und irgendwie 10 tolle Kritiken. Kannst dir sicher sein, ich habe die eine gefunden, wo irgendwie drin stand, was ein Scheiß. Und die war dann das war dann wichtig für mich.
Ja, deine innere Kritikerin.
Ja, genau, so
wedelte mit den Armen. Huhu,
genau.
Ich bin doch da.
Genau.
Mhm.
Und das ist aber besser geworden. Ich glaube, das kann man auch üben.
Ja, glaube ich auch.
Auf jeden Fall.
Ja. Ja, schon in dem Moment, wo du achtsam damit bist und sagst, okay, Momentchen mal, ich muss das eigentlich alles gar nicht können, weil ich bin ja auch keine buddhistische Gottheit.
Ja, das ist richtig. Ne? Nicht?
Ja, huch.
Ja, und da braucht es dann natürlich wieder Menschen im Umfeld, die einfach ehrlich mit einem sind und auch ehrlich Feedback geben. Und da habe ich das große Glück, dass ich das sowohl im familiären als auch im Freundeskreis als auch wirklich hier im Team habe. Und das ist halt sehr, sehr schön.
Wer kann dir am angenehmsten und direktesten und effektivsten sagen, Nadja, sag mal, geht's noch?
Mein Partner, glaube ich, tatsächlich. Das ist ganz schön, weil ich das, also dadurch, dass wir uns so gut kennen, ist das natürlich auch so, ich rieche das ja quasi schon. Also ich sehe das dann an seinem Gesicht und dann weiß ich irgendwie, und der nimmt sich dann auch immer zum Beispiel Zeit, dass es nicht in so einer Emotionalität dann formuliert wird. Und dann irgendwann ist dann so der Punkt, wo wir uns dann hinsetzen und sagen, so jetzt reden wir mal und so. Und dann, ja, und der hat, das war von Anfang an vielleicht auch so der, also der hat mich sehr gut erkannt am Anfang und das tut er nach wie vor und das ist ein, das ist einfach jemand, der sehr, sehr gut mir Dinge spiegeln kann.
Ich wünschte, unsere Hörerinnen und Hörer könnten gerade dein Gesicht sehen, weil das ist gerade ganz, ganz weich und es wirkt so, wir aus Westfalen sagen, du kannst den ganz gut leiden. Ne?
Ja, würde ich so unterschreiben.
Ja.
Genau.
Ja. Ja, ganz schönes Bild.
Ja, aber ich finde ja auch zum Beispiel wichtig, dass man also in verschiedenen Bereichen, ne? Also ich könnte jetzt auch gar nicht so sagen, das ist der, der gibt mir tolles Feedback und so. Ich habe das im Freundeskreis natürlich auch total. Ja. Ich habe das auch bei KollegInnen. Also es ist einfach toll, wenn es Leute auch im Haus gibt, die dann nach einer Veranstaltung sagen, kann ich dir was sagen? Das würde ich in Zukunft so nicht mehr formulieren. Mhm. Und dann denke ich, wow, okay, danke für die Rückmeldung, weil tatsächlich, und manchmal ist es dann auch so, dass ich das Gefühl habe, ja, verstehe ich, sehe ich anders.
Ja.
Aber wenn man da auch die Menschen gefunden hat, denen man vertraut und wo man das Gefühl hat, man liegt vielleicht auch auf einer ähnlichen Wellenlänge, dann ist das natürlich Gold wert. Und die gibt es hier. Und das ist super schön.
Bist du angekommen?
Ja, total.
Das also, kam schnell und aus der Pistole.
Ja. Stimmt. Ich wollte mir ja Zeit lassen, bevor ich die...
Ja, aber gut,
aber
gut.
Aber es fühlt sich so an, wirklich. Also ist, ich habe das auch jetzt wieder gemerkt. Ich kam jetzt gerade, also ich war 7 Wochen in Frankfurt und habe da gearbeitet, Lulu. an der Oper, tolles Haus, also wirklich ein toller Cast und ich mag die Stadt auch gerne und ich habe so ein bisschen gedacht, wie wird das, wenn ich wieder zurückkomme? Werde ich da fremdeln so ein bisschen mit der Stadt und so, und es war gar nicht so, sondern ich kam zurück und ich weiß noch, wir sind reingefahren, mein Partner hat mich abgeholt mit dem Auto und dann sind wir irgendwie reingefahren und ich dachte wirklich so, ah ja, zu Hause, schön. So, und das ist, und dann bin ich irgendwie so das erste Mal wieder abends vom Theater nach Hause gelaufen und bin so da durch den Westen und abends um 10 und so nach einer Abendprobe. Und das war einfach ein schönes Gefühl, weil ich dachte, ja, man kommt in so eine komische Balance dann rein, ne? Und es fühlt sich so stimmig an auf eine Art.
Angekommen. Nadja, vielen, vielen Dank.
Danke dir.
Schön, dass du angekommen bist.
Ja.
Bleib halt.
Mach ich, gerne.
Vielen Dank.
Danke dir für das schöne Gespräch.
Bielefelder, der Podcast für Stadtmenschen, wird präsentiert vom Bielefelder Tipps Verlag, der Social Media und Podcast Agentur Kundenfokussiert und der Bielefeld Marketing.